Meine lieben Geschwister, liebe Gäste und Freunde, liebe Kinder, unsere Gesellschaft ist ja weitgehend eine Ellenbogengesellschaft. Viele versuchen sich durchzusetzen auf Kosten anderer. Menschen wird Unrecht zugefügt, absichtlich und unabsichtlich. Und viele handeln nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Und geben dann anderen zu anderer Zeit zurück, was sie selbst erlitten haben. Natürlich können wir als Christen dieses Motto nicht befolgen. Wir kennen das Gebot der Nächstenliebe, wir möchten danach handeln. Aber es bleibt die Frage, wie wir mit erlittenem Unrecht umgehen. Und das erfahren wir ja leider nicht nur außerhalb der Gemeinde, in der Gesellschaft, sondern manchmal auch in der Gemeinde. Wenn sich solch erlittenes Unrecht wiederholt, dann stellen sich Aggression ein oder ein Gefühl von Machtlosigkeit. Das kann uns innerlich schwer zu schaffen machen. Es kann uns bitter machen, es kann uns resignieren lassen oder auch krank werden lassen. Die Frage ist, gibt es einen besseren Weg? Ja, ganz bestimmt, den gibt es. Und Jesus hat uns diesen Weg gelehrt. Er heißt Vergebung. Und dieses Prinzip ist für Jesus so grundlegend, dass er in einer seiner wenigen Bitten im Vaterunser das so hinten in einem Nebensatz dranhängt. Ihr kennt die Bitte: Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Petrus hatte dazu mal eine Frage an Jesus, die können wir in Matthäus 18 nachlesen. Wer seine Bibel zur Hand hat, den lade ich ein, mitzulesen. Ich werde ganz traditionell nach der Luther-Übersetzung lesen. Matthäus 18, Vers 21. Da fragte Petrus: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Die Pharisäer lehrten, dass man einander 3-mal vergeben müsste. Aber Petrus wusste ja, dass bei Jesus das Maß immer höher war und so dachte er vielleicht mit 7-mal das so richtig zu treffen. 7, das ist ja so die Zahl der Vollkommenheit. Ja. Aber Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. 70-mal 7-mal. Schnell nachrechnen, 490-mal. Na, das meinte Jesus sicher nicht, so nach dem Motto 489 Mal und dann noch ein und dann ist Schluss. Jesus meinte sicherlich, dass wir nicht nachzählen sollen, wie oft wir einem anderen vergeben. Und um die ganze Sache zu untermauern, erzählte er dann eine Geschichte. Eine Geschichte, ja, eine merkwürdige Geschichte. Ich lese sie zunächst einmal vor, dann gucken wir uns die im Einzelnen an. Die steht hier ab Vers 23. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der ihm 10.000 Zentner Silber schuldete. Und da er es nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir. Ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte ihn und würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt und kamen und brachten bei dem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn der Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich nicht da auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und der Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hatte, was er schuldig war. Wir merken, das ist keine gewöhnliche Geschichte. Jesus hat sie konstruiert. Da ist zunächst einmal diese hohe Summe, 10.000 Talente oder 10.000 Zentner Silber, die der Verwalter des Königs ihm schuldete. 10.000 war damals die größte benutzte Zahl. Und Silbertalente waren die größte Währungseinheit. Ein Talent hatte so ungefähr 35 Kilo. Das waren also 350 Tonnen Silber. Über den Daumen gepeilt, 20 Lastwagen voll Silber. Nach heutigem Wert, ich habe nochmal nachgeschaut, zurzeit mit dem Silberkurs ungefähr 180 Millionen Euro wert. Aber das entspricht nicht dem, was es damals wert war, denn die Kaufkraft war viel höher. Die gesamten römischen Steuereinnahmen in Judäa, Samaria, Galiläa und Perea betrugen im Jahr 4 vor Christus nur 800 Silbertalente. Das jährliche Einkommen von Herodes dem Großen wird auf 900 bis 1600 Silbertalente geschätzt. Ein Talent waren 6000 Denarii oder Silbergroschen. Ein Silbergroschen war der Tageslohn eines gewöhnlichen Arbeiters. Ein Silbertalent, ist heute ein bisschen viel Mathematik, aber es hilft uns bei dieser Geschichte ganz besonders. Ein Silbertalent waren also ungefähr 20 Jahresverdienste. Ein Silbertalent. 10.000 Silbertalente waren, wenn wir also mal deutsches Durchschnittseinkommen eines Arbeiters oder Angestellten nehmen, wir brauchen nicht die Managergehälter, ja, gewöhnlicher Arbeiter, also was ihr verdient oder verdient habt, macht das mehrere Milliarden Euro Kaufkraft. Kein Wunder, dass der Verwalter diese Summe nicht bezahlen konnte. Die Frage, wie er sie überhaupt veruntreuen konnte, ist natürlich eine ganz andere. Ja, die dürfen wir hier gar nicht stellen, denn die kann man nicht beantworten. Heutzutage vielleicht. Ja, ich habe vor einiger Zeit die Geschichte von Kweku Abodoli gelesen, schwer zu auszusprechen. Einem Investmentbanker der Schweizer Großbank USB in London. Der hatte schwarze Konten angelegt und damit Börsenspekulation betrieben und hat die Bank um 2,3 Milliarden US-Dollar gebracht. Zu einer gewissen Zeit soll er sogar mit 12 Milliarden im Minus gestanden haben. Also heutzutage wäre das möglich, solch eine riesige Summe zu veruntreuen. Damals ganz bestimmt nicht. Der König ergriff nur eine Maßnahme, die damals unter Königen oder überhaupt üblich war. Er ließ den Mann verhaften, seine ganze Familie auch, und ordnete an, alles zu verkaufen, samt dem gesamten Besitz des Verwalters. Was wollte er damit erreichen? Ein Sklave brachte damals auf dem Sklavenmarkt zwischen 500 und 1200 Denaren, also höchstens ein Fünftel Silbertalent, ein Zwanzigtausendstel der Schulden. Noch unverständlicher ist daher die flehentliche Bitte dieses Verwalters, Geduld zu haben, damit er Zeit hat, alles zu bezahlen. Also selbst wenn dieser Verwalter ein ziemlich gutes Einkommen hatte, funktionierte das nicht. Ja, also die Geschichte ist äußerst merkwürdig. Ja? Selbst ein Lottogewinn mit Jackpot, das reichte ja kaum für die Anzahlung. Und jetzt nimmt diese Geschichte eine unerwartete Wendung. Der König ist von dem Schicksal seines Verwalters innerlich berührt. Er lässt ihn nicht nur frei, er erlässt ihm auch die ganze Schuld. Und selbst wenn man bedenkt, dass er sowieso kaum Chancen hatte, irgendwas davon wirklich zurückzukriegen, finde ich das doch schon ein erstaunliches Verhalten. Alles gut. Aber damit ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Nun kommt das Eigentliche, das war ja nur das Vorspiel der ganzen Sache. Jesus erzählte, wie dieser Verwalter nun einen Kollegen trifft, der ihm auch etwas schuldet. Es sind 100 Silbergroschen. 100 Silbergroschen. Bisschen rechnen. der 600.000. Teil dessen, was er dem König schuldete. 100 Tagesverdienste. Also eine ganz überschaubare Summe, die man ohne Schwierigkeit mit ein bisschen Fleiß und Arbeit in einiger Zeit abtragen konnte. Das ist realistisch. Der Kollege bittet ihn um Geduld, er wolle es bald bezahlen. Mit genau den gleichen Worten, wie dieser Verwalter den König gebeten hatte. Er will aber dieses Geld jetzt unbedingt zurückhaben. Er packt ihn an der Kehle, er würgt ihn sogar. Er lässt ihn ins Gefängnis werfen, damit er irgendwie sein Geld kriegt. Das war realistisch. Aber er hatte Pech. Einige andere Beamte des Königs haben das Ganze beobachtet und mitgekriegt und verpetzen ihn nun. Ich denke zu Recht beim König. Und nun nimmt diese Geschichte die letzte, die entscheidende Wendung. Und nun wird es interessant für uns. Der König lädt seinen Knecht vor sich und konfrontiert ihn mit seinem Verhalten im Gegensatz zu dem, was er selbst erfahren hat. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du da dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Interessanterweise hatte der Verwalter den König nicht mal gebeten, ihm die Schuld zu erlassen. Der König hat es dennoch getan. Und hier jetzt wird deutlich, weshalb Gott von uns solch eine unbegrenzte Vergebungsbereitschaft erwartet. Weil Gott sich unser erbarmt hat und unsere Schuld erlassen hat, sollen wir anderen auch ihre Schuld uns gegenüber erlassen. So simpel ist es, was Jesus uns lehren will. Wir geben nur etwas von dem weiter, was wir selbst empfangen haben. Und jetzt machen die Übertreibungen der Geschichte plötzlich alle einen Sinn. Denn ähnlich wie die Schuld des Verwalters ist auch unsere Schuld vor Gott unendlich groß. Unbezahlbar groß. Auch wenn uns das nicht bewusst ist. Vielleicht mangelt es uns gerade manchmal daran, dass wir vielleicht auch wir denken, wir könnten ja vielleicht irgendetwas von unserer Schuld abbezahlen, abtragen. Aber das ist so typisch pharisäisches Denken. Die Pharisäer meinten, dass Gott in der gegenwärtigen Zeit uns mit Gerechtigkeit und Gnade begegnet, aber im Gericht eben nur nach Gerechtigkeit handelt und walten lässt. Die Pharisäer meinten, da kämen sie ganz gut weg, mit all ihrem Bemühen ein Leben nach den Geboten Gottes zu führen. Aber Jesus zeigte, dass wir auch im Gericht, wenn abgerechnet wird sozusagen, wir einzig und allein auf die Gnade Gottes hoffen können. Nicht auf Gerechtigkeit. Aber Jesus zeigt, diese Gnade wird uns nur gewährt, wenn uns die Barmherzigkeit Gottes und die erfahrene Vergebung uns dahin gebracht hat, anderen auch zu vergeben. Das heißt, wenn die erfahrene Vergebung uns selbst zu barmherzigen und vergebenden Menschen gemacht hat. Sonst gilt da eine sehr unangenehme, scharfe Warnung von Jesus, die am Schluss der Geschichte steht, Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinen Bruder oder seine Schwester. Jesus hatte dieses Prinzip schon in der Bergpredigt genannt. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und die Sache mit der Vergebung ist Jesus so wichtig, dass er im Anschluss an das Vaterunser auf diese Sache nochmal zurückkam. Matthäus 6, Vers 14 und 15 erklärte er seinen Jüngern, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und die Bitte im Vaterunser lautet dementsprechend wörtlich, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Es mag sein, dass wir manchmal das Vaterunser nicht beten können, wegen dieses Satzes. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. In seiner Geschichte hat Jesus deutlich gemacht, warum Gott das zu Recht von uns erwarten kann. Zum einen, weil er selbst uns so behandelt hat. Wie du mir, so ich dir, wird ersetzt durch den Grundsatz, wie Gott mir, so ich dir. Wir sollen andere Menschen einfach so behandeln, wie Gott uns behandelt. Und wie wir selbst ja auch gerne behandelt werden möchten. Dass dies im Gericht eine entscheidende Rolle spielt, hat noch einen anderen Grund, den Jesus in der Geschichte deutlich macht. Wenn wir erkannt haben, wie groß unsere Schuld vor Gott tatsächlich ist und dass wir sie nie bezahlen können, egal was wir tun. Und wenn uns vor allen Dingen bewusst wird, wie viel Gott die Vergebung gekostet hat, nämlich das Leben seines einzigartigen Sohnes am Kreuz, wenn wir dann Gottes Erbarmen erfahren haben und angenommen haben, dann wird uns das verändern. Dann wird uns das verändern. Der Geist der Selbstgerechtigkeit und des Verdienstdenkens wird gebrochen. An seine Stelle tritt der Geist der Liebe und des Erbarmens. Und dann hat Gott sein Ziel mit uns erreicht. Sein Ziel, dass wir veränderte Menschen werden und ihm oder Christus ähneln. In der Bergpredigt hat Jesus das deutlich gemacht. Matthäus 5, Vers 44 bis 48. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Interessanterweise überliefert Lukas diesen Ausspruch mit, darum sollt ihr barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das macht voll Sinn. Um Vollkommenheit geht es hier nicht. Darum sollt ihr barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Beim unbarmherzigen Verwalter war das offensichtlich nicht der Fall. Und deshalb sprach der König das Urteil über ihn, du böser Knecht. Gottes Erbarmen hatte ihn unberührt gelassen. Er hatte die Vergebung und Barmherzigkeit nicht wirklich angenommen und erfahren. Und so wurde ihm die ursprünglich erlassene Schuld wieder auferlegt und er wurde bestraft. Jesus deutet also mit seiner Geschichte an, dass Gott im Gericht die Vergebung zurücknehmen könnte, weil wir immer noch unbarmherzig sind. Dementsprechend schreibt Jakobus 2, Vers 13, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der viel Böses getan hat. Hey, wo sind die Bibelkenntner? Zitiere ich richtig? Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ein simples Prinzip, nicht? Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Im Buch Bilder vom Reiche Gottes von Ellen White heißt es, Unversöhnlichkeit ist durch nichts zu rechtfertigen. Wer unnachsichtig gegen andere ist, zeigt damit, dass er an der Gnade Gottes keinen Anteil hat. Wem Gott vergibt, der macht die Erfahrung, dass seine Liebe unendlich ist und dass er selbst jetzt dieses göttliche Erbarmen an andere weitergeben kann. Das gleiche einfühlsame Wesen und die gleiche Vergebungsbereitschaft, die das Leben von Christus prägten, wird jeden erfüllen, der seine Gnade erfahren hat. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein, schrieb Paulus. Er ist Gott entfremdet und wird für immer von ihm getrennt bleiben. Paulus forderte daher alle Nachfolger Christi im Epheserbrief am Ende des 4. Kapitels auf, Epheser 4, Vers 32, Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebet einer den anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wie können wir das tun? Ein paar praktische Schritte dazu, die hilfreich sind. Erstens, machen wir uns erneut bewusst, wie viel Gott uns vergeben hat. Es ist das Bewusstsein der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die unser Herz erweicht. Zweitens, wir bekräftigen das Prinzip Vergebung in unserem Leben. Wir entscheiden uns bewusst, den anderen vergeben zu wollen und dies auf den ersten Menschen anzuwenden, der uns dabei in den Sinn kommt. Der nächste Punkt beruht auf dem medizinischen Prinzip, dass eine Wunde nur gut heilt, wenn sie gründlich gereinigt wurde. Wir müssen unsere Gefühle des Ärgers und Zornes gegenüber dem, der uns Unrecht getan hat oder verletzt hat, ausdrücken und bearbeiten. Jesus sagte keinesfalls, dass Unrecht einfach unter den Teppich gekehrt werden soll. Oder dass wir nach dem Motto handeln sollen, Schwamm drüber und vergessen. Im Gegenteil. Er fordert uns auf, hinzugehen zu dem, der uns Unrecht getan hat und die Angelegenheit anzusprechen. Matthäus 18, Vers 15 sagte Jesus das kurz vor der Geschichte, die ich vorhin gelesen habe und die wir behandelt haben. Sündigt aber dein Bruder an dir oder deine Schwester, so geh hin und weise ihn oder sie zurecht zwischen dir und ihm allein. Jesus fordert uns also auf, die Sache anzusprechen, auszusprechen. Manchmal ist das nicht mehr möglich. Zum Beispiel, wenn wir denjenigen nicht mehr sprechen können. Dann können wir das schriftlich tun. Oder vielleicht in Gegenwart einer anderen Person. Oder wir können es gegenüber Gott klar aussprechen. Unser Ärger und unser Groll muss benannt werden, ehe wir ihn wirklich loslassen können. Und wir müssen uns bewusst sein, dass Vergebung nicht gleich Versöhnung ist. Zur Versöhnung gehören immer zwei. Aber auch wenn der andere zur Versöhnung nicht bereit ist, kann ich dem anderen meinerseits vergeben. Der vierte und letzte Schritt besteht darin, die Tatsache zu akzeptieren, dass die Vergangenheit vergangen ist und wir in der Gegenwart leben. Der Schmerz gehört der Vergangenheit an, wir können jetzt Heilung erfahren. Wir können nicht mehr ändern, was geschehen ist, aber wir können unsere Einstellung dazu verändern und das Geschehene als eine Lernerfahrung ansehen und Gott für das danken, was wir daraus gelernt haben. Noch ein Punkt. Jesus sprach in deiner Geschichte von Vergebung gegenüber dem Bruder oder der Schwester. Das heißt, hier besteht also eine Beziehung, eine Verbindung. Vergebung ist natürlich wesentlich schwieriger, wenn solch eine Beziehung nicht besteht. Zum Beispiel, wenn das Unrecht von einem Verbrecher begangen wurde oder gar meinem Kind irgendetwas angetan wurde. Vergebung ist dennoch nötig zu unserer eigenen Heilung. Dieses Thema kann ich hier natürlich jetzt nicht weiter ausführen. Die Zeit ist vorbei. Wer damit zu tun hat, den empfehle ich dieses Buch aus dem Advent Verlag. Ich verzeihe dir, aber mit vielen Beispielen und praktischen Schritten. Ein Beispiel aber möchte ich noch anführen, das sicherlich viele von uns, zumindest Ältere, kennen, dass es möglich ist, auch in solch einem Fall zu vergeben, wenn mir Unrecht von jemand angetan wurde, zu dem ich keine Beziehung habe oder keine Grundlage besteht durch den Glauben. Das Beispiel von Corrie ten Boom. Auf einer ihrer Vortragsreisen begegnete sie der Aufseherin, die ihre Schwester im Konzentrationslager so misshandelt hatte. Natürlich wurde ihr ganz anders zumute. Erinnerte sie sich doch schlagartig an all die Szenen im KZ und an die Tatsache, dass ihre Schwester das nicht überlebt hatte. Doch Corrie ten Boom hatte im Herzen ihren Peinigern vergeben. Und sie praktizierte nun, was sie verkündigte, denn sie reiste damals nach dem Krieg in Deutschland herum und predigte Vergebung, dass wir unseren Feinden vergeben sollen. Und gerade deshalb hatte die Aufseherin den Mut gefasst, ihr unter die Augen zu treten. Corrie ten Boom sprach sie an und sicherte ihr Vergebung zu. Sicherlich werden nur wenige von uns gefordert werden, solch eine Vergebung zu üben. Aber das Prinzip dahinter gilt für uns alle. So wie Gott uns vergeben hat, sollen wir anderen vergeben. Von Herzen, weil Gottes Liebe und Barmherzigkeit uns erreicht hat. Nicht mehr wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Darin erweist sich, dass wir Vergebung erlangt haben und Kinder Gottes geworden sind. Natalia wird jetzt mit einem Gedicht die Sache noch einmal auf einen Punkt bringen.
Da gibt es nur einen Weg. Nichts kann dich so belasten, wie die Unfähigkeit zu vergeben. Nichts quält dich mehr, als Tag und Nacht zu leben mit dem spitzen Stein des Hasses in deinem Herzen. Ich kann das verstehen. Da tat dir einer, und das waren vielleicht viele, Unrecht, etwas Böses. Und in deinem Inneren bist du allmählich kälter, härter geworden. Du bist nicht mehr derselbe. Du wunderst dich selbst. Du bist nicht mehr so freundlich, so gütig, so gelassen, so gut. Deine Zuneigung ist umgeschlagen in Hartherzigkeit. Deine Sympathie in Antipathie. Wo eine Verbindung war, ist jetzt ein Bruch. Freundschaft wurde zu Feindschaft. Deine Liebe wandelte sich zu Hass. Und du leidest darunter. Du fühlst dich gefangen. Die Rouletten sind herunter. Die Sonne bleibt draußen. Das Leben wird schwer wie Blei. Im tiefsten deines Herzens sehnst du dich nach Befreiung. Da gibt es aber, glaub mir, nur einen Weg. Vergebung. Vergib. Das kostet viel, ich weiß. Aber es ist seinen Preis wert. Vergeben ist eine Form von Kreativität. Vergeben heißt neues Leben und neue Freude wecken. Vergeben schafft neue Möglichkeiten in dir selbst und in den anderen. Sehr oft sollst du vergeben. 70 mal 7 Mal bis ins Unendliche. Denn selber hast du das auch so viel Vergebung nötig.